Medizin für Mitdenker.
Der etwas andere Gesundheitspodcast
mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
Heute sprechen wir im wahrsten Sinne des Wortes über Verbindungen.
Okay, mach weiter.
Naja, also das heißt, wir wissen ja schon, wer den Podcast hier verfolgt, dass natürlich hier unser Körper überall zusammenhängt, alles hat mit allem zu tun. Und natürlich auch das, was zum Beispiel zwischen Hirn und Bauch in der Kommunikation passiert.
Okay, cool. Genau. Wir reden heute über den Nervus vagus. Das ist ein Hirnnerv, also der kommt tatsächlich aus dem Hirn. Wir haben einige Hirnnerven, das bedeutet, das sind Nerven, die eben im Hirn ihren Ursprung haben und dann in den Körper gehen, irgendwo hin, ja. Also da gibt es verschiedene Nerven. Und der Nervus vagus eben, der tritt aus dem Foramen jugulare aus und verläuft dann an der Halswirbelsäule nach unten. Und da kann, und das ist genau das Thema, worüber ich heute gerne sprechen will, also kommen wir ganz schnell zum Punkt, da kann dieser Nervus sich einklemmen. Auf dem Weg zum Bauch kann er geklemmt bzw. irritiert werden. Und das kann sehr unangenehm werden.
Okay. Wir haben ja gerade also über Verbindung gesprochen im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, wenn etwas eingeklemmt ist, rede ich über eine gestörte Verbindung.
Ja, richtig. Dann ist die Verbindung gestört und dann kriegt man verschiedenste Symptome. Eventuell zum Beispiel Verdauungsprobleme mit Blähungen, Durchfall und so weiter. Aber es gibt auch noch andere Symptome. Also zum Beispiel gibt es auch Schluckbeschwerden, Heiserkeit. Denn aus dem Nervus vagus wird der Nervus recurrens. Der geht an den Kehlkopf und ist für den zuständig. Der hängt hier so in einer Schlaufe quasi. Und das ist der zurückkehrende Nerv. Also der geht erst vom Gehirn in den Bauch, den Brustkorb und dann wieder zurück. Deshalb heißt der Rekurrenz. Und ja, da kann man Druckgefühl im Hals kriegen, wenn man so einen eingeklemmten Vagus nervt oder Heiserkeit, wie gesagt. Aber auch Magenbeschwerden, Darmbeschwerden, Herzrasen, Schwindel, unregelmäßigen Puls, Symptome wie bei einer Panikattacke. Und das kommt und geht. Und das finde ich ganz wichtig, dass man das im Kopf hat. Denn ich mache direkt mal weiter. Ich hatte jetzt kürzlich eine Patientin, die war im Urlaub oder so, ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall hatte sie nachts das Gefühl, sie kriegt keine Luft mehr und ist dann dort, wenn ich es jetzt richtig erinnere, es kann auch gerade sein, dass ich es nicht ganz korrekt erzähle, ist dann dort zum Arzt gegangen und die Ärztin hat gesagt, nee, alles in Ordnung, sie haben nichts und sie haben nur eine Panikattacke. Wir geben ihnen jetzt ein Psychopharmakon, also irgendwas Beruhigendes. Dann hat die Patientin schon gesagt, nee, das will sie nicht, da hat sie keine Lust drauf. Aber die hatte wirklich das Gefühl, sie kriegt nachts plötzlich keine Luft mehr. Sie hatte Panik, natürlich, kriegt man ja, wenn man keine Luft kriegt, ist ja ganz normal. Und sie hatte wirklich das Gefühl, sie stirbt. Und da hat sich wieder gezeigt, wie wichtig so eine Anamnese ist. Wir haben dann drüber gesprochen, wann war das denn das erste Mal? Wann ist das schon mal aufgetreten? Und dann hat sie mir nach einem längeren Gespräch, also nicht gleich am Anfang, und deshalb ist es so wichtig, dass man nachhakt und forscht, hat sie mir erzählt, sie hatte das erste Mal, dass sie sich komisch gefühlt hat, als sie im Fitnessstudio eine Übung gemacht hat, wo sie die Brustmuskulatur oder die, nee, es war eigentlich eher die Wirbelsäulenmuskulatur, also irgendwelche Muskulatur im Brustbereich auf jeden Fall angespannt hat. Ich weiß jetzt nicht genau, was für eine Übung, aber irgend so eine Übung, wo du da sehr fest machst hier im Oberkörper, ja. Und da hat sie gesagt, da war schon so das Gefühl, jetzt war irgendwas falsch. Und daraufhin habe ich gedacht, okay, das kann sein, dass sie durch ihre Übung den Vagusnerv eingeklemmt hat. Weil diese Patientin ist eigentlich nicht bekannt dafür, dass sie Panikattacken hat. Es gibt ja so Leute, da ist es einfach so, ja, die neigen zu Panikattacken. Aber bei ihr war es nicht so. Ich hab mir nicht vorstellen können, dass es eine echte Panikattacke ist. So, und dann habe ich sie zum Osteopathen geschickt. Und die Osteopathin, bei der sie war, hat dann gesagt, ja, Vagusnerv ist an mehreren Stellen eingeklemmt. Und hat das dann wieder gelöst. Und ja, es zeigt mir einfach wieder, wie wichtig das ist, diese Nerven zu kennen, diese Verläufe zu kennen und dann auch dran zu denken. Jetzt stell dir mal vor, sie hätte jetzt ewig Psychopharmaka nehmen müssen und hatte einfach nur einen eingeklemmten Vagusnerv, der dann therapeutisch behandelt werden kann mit ein paar Sitzungen.
Ich hab zwei Fragen.
Ja.
Und zwar, eine Frage bezieht sich jetzt nochmal, jetzt ist die Panikattacke ja was ganz Besonderes. Ich sage mal, das ist etwas, wenn ich eine Panikattacke, kann sich jeder vorstellen, komme ich nicht dran vorbei, muss ich mich irgendwie mit auseinandersetzen, ist sehr bewusst. Die anderen Dinge, die du aufgezählt hast, haben ja wirklich mannigfache Ursachen oder können ganz viele Ursachen haben. Wenn das jetzt halt nicht so intensiv ist, wie findet man denn dann raus, dass es genau diese Verbindung ist, wo etwas eingeklemmt ist? Und da kommt gleich die zweite Frage hinten dran. Woran sieht man das überhaupt?
Woran sieht man das? Also ich mache erstmal die erste Frage. Also du meinst, dass man jetzt erstmal nichts übersieht. Die war ja erstmal bei der Hausärztin. Die hat ein EKG geschrieben natürlich, ja. Die hat natürlich auch die Lunge abgehört. Die hat geguckt, dass sie keine Lungenembolie hatte oder irgend sowas. Also die hat schon alles untersucht, woran man denken kann, wenn man solche Symptome hat. Und hat auch Blut abgenommen, da kann man auch Blutwerte messen und so weiter. Also sie hat einfach so eine Art Notfall-Check-up gemacht. Ist da irgendwas Gefährliches? Und da hat sie festgestellt, nee, da ist nichts. Also man nennt das Ausschlussdiagnostik. Und dann hat sie gesagt, okay, wenn ich nichts finde, dann ist es die Psyche. So. Und diese, wie man erkennen kann, dass der Vagusnerv also so eingeklemmt ist von Therapeutenseite, das kann ich dir nicht genau sagen, weil ich keine Osteopathin bin. Die Osteopathen, die haben ja auch eine 5-jährige Ausbildung und die können das, also das ist wirklich...
Ein wunderbarer Job, total spannend, wenn Menschen dir sagen, was, wo, wie bei dir hakt und was hängt und was nicht an der richtigen Stelle ist. Und das alles mit den Händen, das ist schon sehr faszinierend, ja.
Super spannend. Aber ansonsten, also aus meiner Perspektive war es halt so, ich habe gehört, ich denke sowieso an den Vagus sofort, wenn ich sowas höre, auch Schwindel, dann denk ich auch an die Halswirbelsäule generell, ja. Schwindel entsteht ja schnell durch die Halswirbelsäule, dann denke ich an den Vagus. Und dann hat sie mir die Sachen erzählt, wie zum Beispiel Herzrasen oder wie zum Beispiel Bauchbeschwerden oder sowas. Und dann denke ich einfach, ja, das kann durchaus der Vagus sein, der irritiert ist. Und dann noch diese Bewegung, die sie gemacht hat in dem Fitnessstudio, die dann dazu führen konnte, dass sich da was tut, also was verschiebt im Halswirbelsäulenbereich. Ja, da hat das alles zusammengepasst.
Ja, ist trotzdem ein spannendes Thema, ne? Wir haben diese Verbindung im Körper und das heißt natürlich auch das, was wir den ganzen Tag so denken. Wenn man diese Verbindung jetzt mal weiterdenkt, es hat auf so viele Dinge Konsequenzen.
Ganz viele. Ich hatte sogar schon mal eine Patientin, bei der war es so, dass man dachte, die hatte einen Schlaganfall. Dabei war es der Vagus. Die konnte sich auf einmal nicht mehr richtig konzentrieren. Die konnte nicht mehr richtig sprechen. Die wurde sogar ins Krankenhaus geflogen mit dem Rettungshubschrauber, weil eben ja der Verdacht war von einem Schlaganfall bei einer jungen Frau. Um die 20 war die irgendwie so. Hatte ich noch eine andere Patientin, bei der hatten wir auch so ähnliche Phänomene. Also das kommt gar nicht so selten vor und ich finde es immer ganz wichtig, dass man vielleicht auch, gibt es auch Ärzte, die jetzt zuhören, dass sie auch dran denken. Also wir müssen, glaube ich, alle dran denken, dass wir an diesen Vagus denken, wenn wir so komische Symptome haben und dass wir die Leute nicht direkt in die Ecke stellen, das ist eine Panikattacke, das ist psychisch, gehen Sie mal zur Psychotherapie, sondern dass man da doch erstmal dann erstens mal eine gute Anamnese macht und guckt, könnte es was mit der Halswirbelsäule zu tun haben? Und dann mit dem Vagus zum Beispiel, bei ihr war diese Atemproblematik im Liegen im Bett. Und da haben wir ganz oft Themen mit der Halswirbelsäule. Die Leute stehen morgens auf, haben Schwindel. Ja, woher kommt das? Weil die eben im Bett lagen und sich ungünstig hingelegt haben. Ja. Und das muss man einfach so ein bisschen beleuchten für sich, finde ich. Und dann kann man die erstmal zum Osteopathen schicken und dann erstmal gucken, findet der Osteopath was? Bestätigt der meine Annahme oder bestätigt der sie nicht? Und dann kann ich ja weiter forschen. Aber ich würde auf keinen Fall direkt sagen, das ist ganz klar eine Psychoproblematik, besonders wenn die Patientin mir sagt, ich habe aber nicht das Gefühl, dass ich eine Panikattacke habe. Ich merke, dass mein Körper spinnt und dann kriege ich Angst. Das ist schwer auseinanderzuhalten, muss man sagen. Ja, also es kann auch eine Panikattacke sein. Das läuft so ab, dass man denkt, oh, mein Herz rast und dann kriegt man Panik. Aber eigentlich war es umgekehrt. Die Emotion der Panik war zuerst, das Herz raste. Und dann schaukelt sich das alles so hoch. Also Man darf sich da nicht drauf verlassen, wenn man selber glaubt, man hat keine Panikattacke. Aber trotzdem, wenn mir das ein Patient sagt oder eine Patientin sagt, dann glaube ich das erstmal und denke, okay, lass uns erst nochmal woanders hingucken, wenn sie selber sagt, ich glaube eher nicht, dass es eine Panikattacke ist.
Und dafür steht letztendlich ja auch diese Überschrift Medizin für Mitdenker auf allen Plattformen, die es dazu jetzt gibt, dass ja jeder einfach auch Dinge weiß und im Prinzip im Gespräch mit dem Arzt, mit dem Profi, dann zumindest vielleicht auch mal einen Impuls geben kann. Wollen wir mal dorthin schauen?
Genau, wir haben übrigens, weil du sagst Plattform, wir haben übrigens tatsächlich in unserer Community Medizin für Mitdenker, die jetzt gerade ganz kürzlich gestartet ist, haben wir einen Kurs, der heißt Basiskurs zu Organen. Und in dem Kurs reden wir zum Beispiel auch über das Nervensystem und erklären das. Also das ist vielleicht dann auch ganz hilfreich.
Weil es geht nicht darum, es besser zu wissen als die Medizinerin oder der Mediziner, aber es geht schon darum, ja, eine Ahnung zu haben, was könnte jetzt hier vielleicht vorliegen oder die Frage zu stellen, können wir nochmal dahin schauen, ist nicht verboten. Und gerade jetzt von dem Beispiel, was ich von dir gehört habe, wenn dann halt auch noch ja harte Medikamente mit ins Spiel kommen, ja, die sollten wirklich nur dort eingesetzt werden, wo sie dann auch wirklich angebracht sind.
Medizin für Mitdenker.
Der etwas andere Gesundheitspodcast
mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.